Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kitas, die werden ja in der aktuellen Diskussion um den Kita-Ausbau und um genügend Personal vor allem als Betreuungsorte wahrgenommen, weniger noch als Bildungsorte. Das soll sich nun ändern.
Viele Jahre haben wir in den Ausbau von Kitas investiert, insbesondere auch in Gebäude. Und jetzt treten wir eben in die nächste Phase ein, weil es eben nicht nur darum geht, dass Kinder aufgehoben sind, sondern es geht darum, dass Kitas eben frühkindliche Bildungseinrichtungen sind.
Sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. 4 Milliarden Euro überweist sie den Ländern in diesem und im nächsten Jahr, damit eben nicht mehr nur in Beton, sondern auch in die Bildung der Kleinsten investiert wird. Denn idealerweise lernen sie in den Kitas wichtige Kompetenzen für das soziale Miteinander, aber auch für ihre Motorik und für ihren Spracherwerb. Hier werden also schon wichtige Weichen für die weitere Bildungsbiografie gestellt. Wir wollen mit unseren Gästen im Studio und mit Ihnen darüber diskutieren, welche frühkindliche Bildung in den Kitas schon jetzt, auch unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen, geleistet wird und wie diese Bildungsarbeit zum Beispiel durch das sogenannte Kita-Qualitätsgesetz noch verbessert werden könnte. Fragen könnten also sein, wie können auch kurzfristig neue Fachkräfte gewonnen und qualifiziert werden? Wie sollten Sie Kinder in der Kita zum Beispiel sprachlich fördern? Und wie verschult sollten die Lernangebote vielleicht schon sein, damit die Kinder gute Ausgangsbedingungen für die Grundschule haben. Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne an campus@deutschlandfunk.de. Bis 3 im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Bildungschancen von klein auf, Kitas als Bildungsorte, unser Thema bis um 3 hier in Campus und Karriere. Und diese Bildungsorte schauen wir uns in dieser Sendung mal genauer an mit Ilse Wehrmann. Sie ist gelernte Erzieherin und arbeitet als Kita-Beraterin. In ihrem Buch, das nächste Woche erscheint, appelliert sie eindringlich an Politik und Gesellschaft, die frühkindliche Bildung nicht länger zu vernachlässigen. Wir versuchen gerade noch eine Telefonverbindung zu Frau Wehrmann herzustellen. Deswegen mache ich gleich weiter mit unserem nächsten Gast, Dörte Schall. Die ist nämlich in Mönchengladbach, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, Sozialdezernentin und ganz praktisch auf kommunaler Ebene eben auch dafür zuständig, ja, Kita-Ausbau zu verbessern, für frühkindliche Bildung zu sorgen. Hallo Frau Schall.
Hallo Frau Brinkmann.
Und starten möchte ich diese Runde mit Stefan Faas. Er ist Professor für Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt frühkindliche Bildung an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und unterstützt, um mal so einen Einblick in seine Arbeit zu geben, einzelne Bundesländer dabei, ihre Konzepte für frühkindliche Bildung weiterzuentwickeln. Hallo Herr Faas.
Hallo Frau Brinkmann.
Unter Bildung und Lernen in der Schule, da können sich ja die meisten ziemlich schnell was vorstellen. Wie sieht das denn für den Bereich Kita aus? Was verstehen Sie so als Experte für Frühpädagogik unter frühkindlicher Bildung?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir frühkindliche Bildung nicht von der Schule her denken, sondern dass wir versuchen, das vom Kind aus zu denken. Das heißt, von der Potenzialität von Kindern. Wenn wir uns anschauen, welche Entwicklungsschritte Kinder ganz normal durchlaufen im Alter von der Geburt bis zum 6. Lebensjahr, dann sind das sehr viele Dinge, die da sprachlich, sozial, emotional, kognitiv, körperlich verlaufen. Und Kinder haben eine gewisse Potenzialität, alle Kinder, sofern sie gesund sind, bis zum 5., 6. Lebensjahr diese Dinge auch zu erlernen. Die Aufgabe von öffentlich verantworteter Erziehung und Bildung in dieser Zeit ist es dann, dafür zu sorgen, dass Kinder die Voraussetzungen angeboten bekommen, das heißt die Umwelt, die Möglichkeiten, sich ein Weltwissen zu erschließen, um dieses Potenzial auch abrufen zu können. Dass das am Ende Dinge sind, die Schule voraussetzen, zum Beispiel für das Lesen und Schreiben lernen, indem Kinder wissen, dass man Dinge auch verschriftlichen kann, indem Kinder eine Vorstellung haben, was bestimmte Begriffe, Worte bedeuten, wenn sie einen ausgeprägten Wortschatz haben, der dem Alter entspricht. Das ist dann ein guter Zufall, aber es geht eben um das Kind aus und man könnte es nochmal anders sagen, es geht um elementare Bildung und zwar nicht im Sinne von der Elementarbereich geht im Primarbereich voraus, sondern darum, das Elementare zu lernen, bis man eben dann in die Schule eintritt. Das ist ein kleiner Unterschied, das ist aber mit Blick auf die Konzeptionalisierung von früher Bildung ein ganz entscheidender Unterschied.
Kann man denn sagen, dass es, ich glaube in der Vergangenheit war auch immer so das Thema, die Bildungsfenster, Entwicklungsfenster, die sich dann irgendwann schließen, ist das auch ein Punkt, den man bei elementarer Bildung beachten muss? Und welche Fenster sind das denn, wenn es die überhaupt gibt?
Das ist natürlich auch ein Punkt. Also wenn Sie an die sprachliche Entwicklung von Kindern denken, ist das etwas, das wissen Erwachsene sehr gut, wenn wir eine fremde Sprache lernen. Je älter wir sind, umso schwieriger ist das. In der frühen Kindheit geht das oftmals ganz nebenbei oder es geht auch nebenbei, wenn die sprachliche Anregungsqualität hoch genug ist, wenn sie zeitlich ausreichend ist und Kinder eben die Möglichkeit haben, dann in dieser Zeit auch eine Sprache zu erwerben. Das ist aber auch mit kognitiven Dingen so, dass es eben ein gewisses Zeitfenster gibt, um bestimmte Konzepte zu entwickeln, die auch wieder Voraussetzung sind, um spätere Konzepte, wir denken ans Mathematik, lernen, aufnehmen zu können. Und da geht es einfach darum, diese Zeitfenster zu nutzen. Das passiert ganz oftmals in Familien mit einer hohen Anregungsqualität. Wenn die Kinder aber eine lange Zeit gar nicht in der Familie sind, sondern in der Kita oder wenn es auch, wenn wir an Kinder denken, die eben zu Hause nicht diese hohe Anregungsqualität haben, dann wird einfach deutlich, wie wichtig das ist, dass die Kinder eine hohe Anregungsqualität jeden Tag, jede Stunde in der Kita vorfinden.
Also vor diesem Hintergrund nochmal so zusammengefasst, die Bedeutung für die frühkindliche bzw. dieser Bildungsansatz für die weitere Bildungsbiografie der Kinder?
Ja, das hat eine hohe Bedeutung, weil Schule als ein curricular strukturiertes Setting setzt ja an einer bestimmten Stelle an und es ist eben nicht so, wie wir lange jahrelang gedacht haben oder wie immer wieder auch behauptet wurde, dass das Lernen, das schulische Lernen mit der ersten Klasse beginnt. Das ist nicht so, auch das, was dort passiert, setzt auf bestimmten Dingen auf. Und wenn die nicht da sind zu dieser Zeit, dann beginnt eine Schulkarriere, die von Anfang an sehr beschwerlich ist, weil Kinder eben mit einem Rückstand gegenüber anderen Kindern das beginnen müssen. Und da hat die öffentliche Hand eine Verantwortung, sicherzustellen, dass dieser Rückstand möglichst gering ist oder gar nicht vorliegt.
Ja, und wie das quasi auch noch verbessert werden kann, werden wir mal so ein bisschen durcharbeiten hier in dieser Sendung, auch zum Beispiel mit mehr Geld vom Bund. Frau Wehrmann ist uns jetzt endlich zugeschaltet, die ich eben schon vorgestellt habe, aber noch nicht begrüßen konnte. Hallo Frau Wehrmann.
Ja, hallo Frau Wehrmann.
Wunderbar, dass Sie jetzt dabei sind. Jetzt mal so aus Ihrem Erfahrungshorizont heraus betrachtet. Sie sind gelernte Erzieherin, ich habe es eben schon erwähnt, jetzt auch Sachexpertin für frühkindliche Pädagogik. Sie beraten Kitas und Sie haben jetzt ein Buch, was nächste Woche veröffentlicht wird, wo Sie dann nochmal ganz stark an Gesellschaft und Politik appellieren, doch der frühkindlichen Bildung mehr Bedeutung zu schenken. Was würden Sie denn sagen, was zeichnet aus Ihrer Erfahrung gute frühkindliche Bildung aus, Frau Wehrmann?
Gute, empathische Pädagogen, die auch wirklich Kinder als Individuum wahrnehmen in ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, die ihnen sozusagen auf Augenhöhe begegnen, ihnen gut zuhören können, ihnen Anregungen geben können, auch selber auch Zusammenhänge zu erkennen, Experimente zu machen, aber auch Grenzen erfahren lassen. Ja, und häufig sind Erzieher überfordert, weil sie in einer Erzieher-Kind-Relation arbeiten müssen, dass sie mehr Aufbewahrung machen müssen als Bildung machen können. Und hier, glaube ich, brauchen wir eine Mischung auch von Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder. Und gegenwärtig haben wir eine Situation, dass wir eben viele, viele freie Plätze haben, dass Kinder nicht in einer Einrichtung können, fast 400.000 Plätze fehlen. Und eigentlich kann man sagen, die Entwicklung in den ersten 6 Jahren hängt in Deutschland von der Finanzkraft der Kommune und dem Familienbild des Bürgermeisters ab. Und da sind wir fahrlässig mit dem, was wir Kindern vorenthalten.
Über das Familienbild des Bürgermeisters kann uns Frau Schei gleich vielleicht noch was sagen. Aber vielleicht bleiben wir noch mal bei diesem frühkindlichen Bildungsansatz, weil Sie haben ja schon so ein paar Beispiele genannt. Das über die Mangelsituation wollen wir natürlich hier auch sprechen, wie man die vielleicht kurz- und mittelfristig auch, wie man der noch besser begegnen kann. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal bei diesem frühkindlichen Bildungsansatz bleiben. Sie haben so gesagt, ja, das macht man dann im Alltag irgendwie. Was sind denn so praktische Alltagssituationen, die Kita ja als Bildungsorte dann auszeichnen? Und vielleicht auch nur diese.
Ja, mit Kindern auch kochen, Tischdecken, zu gucken, wie gestaltet man Essen und Trinken ist Lebensgenuss, solche Dinge auch zu machen, Rollenspiele zu machen. Wir müssen die Bildungsangebote für Kinder aufbereiten, dass sie auch lecker sind, dass es ein Anreiz ist, jeden
Tag. Was meinen Sie mit lecker zum Beispiel?
Ja, dass es einfach Freude macht, in eine Einrichtung zu kommen und da Dinge zu finden, auch an Spielmaterial, auf die ich mich freuen kann und die mich auch annehmen und einen Aufforderungscharakter haben und dass ich auch lerne, aufzuräumen, zu orten, Perlen aufzuziehen, Muster zu legen, Würfel zu legen. Also ganz einfache Dinge, und das ist nicht bei allen Kindern so möglich, weil auch von den Elternhäusern das nicht in jedem Fall so gewährleistet
ist. Ja, und vor allem, weil viele Kinder jetzt auch schon aus einer multimedial geprägten Welt kommen. Also ich stelle mir das jetzt, ich sehe auch sehr viele Kita-Kinder oder Kleinkinder, die schon mit einem Handy im Buggy sitzen darauf spielen dürfen. Ja. Da frage ich mich, wie viel Lust die noch haben, Perlen aufzuziehen.
Naja, ich erlebe schon, Kinder reagieren ganz anders, wenn ihnen vorgelesen wird, wenn man mit ihnen umgeht, wenn sie auch natürlich Rückzugsmöglichkeiten haben, wenn sie mit anderen spielen können. Aber dafür müssen wir auch Eltern anleiten, das können sie nicht alles selbstverständlich. Gerade auch Eltern in sozialen Brennpunkten oder auch Eltern, ausländische Eltern, schaffen das nicht immer, weil sie da auch nicht lesen können, nicht verstehen können, die deutsche Sprache. Wir müssen gucken, dass wir multiprofessionelle Teams in den Einrichtungen haben, dass wir auch andere Berufsgruppen integrieren, wie halt Pädagogen, Sonderpädagogen, Motopädagogen, die auch sozusagen mit Anregungen geben in die Einrichtung. Wir müssen eine Bildungslandschaft aufbauen in den Einrichtungen.
Könnte denn zu dieser Bildungslandschaft das gehören, was es ja auch ohnehin schon gibt, was man vielleicht auch noch verstärken könnte? Mal so gefragt, es gibt ja auch externe Anbieter, die zum Beispiel MINT-Bildung machen und dergleichen mehr. Vielleicht auch mehr davon reinholen, um Kita-Kräfte, die jetzt vielleicht auch in so einer Mangelsituation eben auch viel stemmen müssen, zu entlasten.
Ich glaube, wir brauchen sozusagen ein ganzheitliches Lernen in den Einrichtungen. Es geht ja sehr viel sozusagen um soziale, emotionales Lernen. Das kann ich nicht mit Handys erreichen. Und das will ich auch gar nicht. Ich glaube, wir müssen Kinder einfach abholen, gerade in ihrer...
Also MINT-Förderung ist dann Quatsch, weil ich meine, das ist, wenn man über frühkindliche Bildung spricht, dann kommt ja, wenn man jetzt speziell mal die Mangelsituation ausklammert und sich auf die Inhalte fokussiert, damit ja mal gesagt, die müssen schon in der Kita da auch Geschmack finden, sich mit Experimenten zu beschäftigen, damit die dann später in der Schule auch immer neugieriger darauf sind. Also das würden Sie ausschließen?
Nein, das würde ich nicht ausschließen, aber das muss in einem vernünftigen Verhältnis sein. In erster Linie brauchen wir Mitarbeiter, die den Kindern zugewandt sind, die ihnen wirklich zuhaben, die ihnen auch Teilhabe ermöglichen. Und das fängt mit Raumgestaltung an, das fängt auch mit Tagesabläufen an, mit nonverbaler Orientierung, mit Bildern, mit Symbolen. Das muss den Kindern Sicherheit geben. Das kriege ich nicht über ein Handy geleistet. Also wir brauchen sozusagen Sicherheit, um auch selbst tätig werden zu können und Experimente machen können, selbst Erfahrung machen. Das halte ich für ganz A und O unter Begleitung. Und da als sie als Individuum wahrzunehmen. Und das haben wir ein bisschen aus dem Blick verloren, ist meine Sorge. Und da müssen wir, glaube ich, auch junge Erzieher nochmal anders stützen mit Unterstützungssystemen, auch mit einem Transfer von anderen Fachleuten. Wir haben ja eigentlich die guten Studiengänge jetzt für frühkindliche Bildung initiiert in Deutschland, aber die werden ja häufig nicht mehr in den Einrichtungen eingestellt, weil sie sich nachqualifizieren müssen als Erzieher, also die Kindheitspädagogen studiert haben.
Über die Ausbildung sprechen wir hier noch, Frau Wehrmann. Ich würde jetzt mal ganz gerne doch mal das Familienbild des Bürgermeisters reinholen und das mit Frau Dörte Schall, die ist nämlich Sozialdezernentin in Mönchengladbach. Frau Schall, welchen Stellenwert hat denn die frühkindliche Bildung bei Ihrer Arbeit, beziehungsweise wie sehr hängt sie vielleicht von Ihrem Bürgermeister, Ihrer Bürgermeisterin ab? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wer das gerade bei Ihnen ist.
Also ja, das stimmt schon. Die frühkindliche Bildung hat etwas damit zu tun, was die Kommune bereit ist zu investieren und was die Kommune investieren möchte. Wir haben in Mönchengladbach 2016 begonnen, eine Kita-Offensive zu starten. Da haben wir massiv ausgebaut. Seitdem haben wir 55 neue Einrichtungen gebaut. Und wir mussten natürlich auch das Thema Personal mit in den Blick nehmen, denn die 55 Einrichtungen brauchten ja auch zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher. Und all das wäre nicht gegangen, ohne es zu finanzieren. Das hat eben dann nicht der Bund und nicht das Land finanziert. Natürlich gibt es da Zuschüsse über das Kinderbildungsgesetz und eine Baufinanzierung und Investitionskosten. Aber wir haben als Kommune massiv Geld investiert. Und das geht nicht, ohne dass der Stadtrat zustimmt und ohne dass der Bürgermeister bei uns, das ist der Oberbürgermeister, vorher das Okay gibt. Es waren zwei mit verschiedenen Parteibüchern und auch wechselnde Mehrheiten im Rat und alle tragen das Konzept mit.
Also war die Erkenntnis schon da, da reicht es nicht einfach nur in Beton zu investieren, sondern halt auch in Köpfe, in Fachkräfte und dann damit gedacht eben halt auch in gute frühkindliche Bildungsqualität?
Genau, das war unser Ziel. Wir mussten eben neben den Steinen auch sehr viel Personal requirieren und nicht nur wir als Stadt, sondern auch die Träger, die ja mitziehen. Es geht ja nur, wenn alle in die Kitas mit investieren. Und deswegen haben wir das Thema Ausbildung von Erzieherinnen, das Thema Qualifizierung von Fachkräften, die wir jetzt schon hatten, in zum Beispiel Kindheitspädagogen, die haben wir auch, aber die Kinderpflegerin in Erzieherin nachqualifiziert und eben auch sonstige Fachkräfte nochmal gewonnen und Menschen motiviert, auch diesen Beruf zu erlernen, der dazu führt, dass Kinder in ein gutes Leben starten können.
Jetzt legt der Bund ja noch eine Schippe mehr Geld drauf, um die Qualität der Kitas zu verbessern und damit für alle Kinder gleiche Bildungschancen zu schaffen. Was heißt das für Sie? Also wie kommt das Geld bei Ihnen in der Kommune an? Haben Sie schon irgendwie eine Vorstellung? Hat Ihnen das Land schon irgendwie geschrieben, ja, Mönchengladbach, ihr bekommt dann so und so viel Geld? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, so läuft das leider nicht. Also gerade in Nordrhein-Westfalen ist das Thema Finanzierung wirklich sehr anstrengend. Also auch die Träger müssen alle einen eigenen Trägeranteil mitbringen. Das heißt, ne, wenn jemand, also einer von den Verbänden sagt, wir wollen eine Kita machen, müssen die im Prinzip noch selbst Geld mitbringen. Wir als Kommune müssen auch Geld mitbringen. Es gibt natürlich Bau- und Investitionskosten und Mietkosten, aber die sind überhaupt nicht ausreichend und nicht den realen Kosten der Gebäude und des Personals auch nicht entsprechend. Und wir haben jetzt schon die Signale, dass auch wenn das Geld für mehr qualifiziertes Personal im Sinne von einem multiprofessionellen Team jetzt kommt, als erstes wird darüber geredet, wie hoch der Eigenanteil ist der Kommunen oder der Träger und nicht erstmal darüber geredet, wie viel wir bekommen, sondern erstmal, wie viel wir auch dazu geben sollen.
Das heißt, man ist ganz schön in verwaltungstechnischen Abläufen verstrickt, bevor man über frühkindliche Qualität überhaupt erstmal nachdenken kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also zum Glück können wir das trennen, dass wir eine Verwaltungsabteilung haben und eine pädagogische Abteilung, sodass die einen sich um die Abwicklung und die Abrechnung und das Bauen kümmern und die anderen sich um die Kinder kümmern. Aber das halte ich auch für sehr wichtig, das zu trennen.
Aber das hat wahrscheinlich nicht jede Kommune, oder? Sie haben da ja sicherlich auch einen ganz guten Überblick.
Ja, das ist zum einen natürlich von der Größe der Kommune abhängig. In einer kleinen Kommune kann ich natürlich nicht so viel Personal aufstocken und es mag daran hängen, dass wir eben diese große Offensive haben und dieses Konzept, das hat bei uns schon so einer massiven Umstellung auch der organisatorischen Struktur innerhalb der Verwaltung geführt, sodass eben die pädagogischen und beratenden Kräfte mehr Zeit haben für pädagogische Konzepte und für die Beratung der Kitas und sich weniger um die Steine kümmern müssen.
Mhm. Uns hat eine erste Hörerin erreicht, Theresia Dorschfeld, möchte ich mit in die Runde holen. Frau Dorschfeld, Ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrung dazu?
Ja, ich bin am Telefon. Ich möchte von mir sagen, ich bin 73 Jahre alt und bin Erzieherin und Sozialpädagogin und habe zum Schluss eine große Kita in Berlin mit über 200 Kindern geleitet. Also da war auch der Hort integriert. Und ich habe mich gerade zurückerinnert, als die Vorrednerin gesagt hat, ganzheitliches Lernen. Und in meiner Erzieherausbildung war Friedrich Fröbel ein ganz wichtiger Pädagoge. Der hat uns das gelernt, Muster legen, Würfel legen und so weiter. Und auch in Berlin gibt es das wunderbare Pestalozzi-Fröbel-Haus als Ausbildungsstätte. Aber alle diese Werte, die uns diese großen Pädagogen mit auf den Weg gegeben haben, sind irgendwie verloren gegangen. Mhm. Dann gibt es die gute Erzieher oder
Pädagogen. Warum glauben Sie das, Frau Dorschfeld? Also, dass diese Werte verloren gegangen sind? Sind die auf dem Weg verloren gegangen, dass man einfach jetzt, ich sag mal ab 2013, wo das ja auch mit dem Rechtsanspruch begann, einen Rechtsanspruch auf Kita-Platz für ab einjährige Kinder zu haben, ist das damit dann in den Hintergrund gerückt? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich glaube, das ist nach und nach passiert. Und wir waren alle nicht so wachsam. Mhm. Es kamen viele neue Impulse von der Bundesregierung und von den Städten oder Ländern. Und einige Leiterinnen und Erzieherinnen sind mit auf diesen neuen Weg gegangen. Und einige haben gesagt, wir müssen das, was wir haben, eigentlich auch schätzen oder mehr schätzen und die Kinder auf den Weg bringen. Was mich aber eigentlich bewogen hat, anzurufen.
Ja, gerne, sagen Sie das.
Ja, das will ich jetzt mal endlich sagen.
Ja, klar.
War eigentlich oder ist eigentlich, dass wir immer noch nicht, und es ärgert mich so, wenn Frau Paus vorhin eingespielt worden ist und sie sagt, wir wollen uns endlich auf die frühkindliche Bildung konzentrieren. Das war doch immer unser Anliegen. Das war doch das, was eigentlich eine gute Erzieherin oder ein guter Erzieher ausmacht. Nur das Empathie, Zuwendung, zuhören können, sich einfühlen, die Sprache begleiten, überhaupt einmal zu spüren, was will das Kind mir sagen, besonders bei den kleinen Kindern. Mhm. Die kleinen Kinder brauchen so viel Zeit und das ärgert mich dermaßen, dass die Regierung oder unsere verantwortlichen Politiker und Politikerinnen das immer noch nicht verstanden haben, dass nur die Zeit dem Kind hilft, gut auf den Weg weiterzukommen in seinem Leben.
Frau Dorschett, dieser Frust ist hier, glaube ich, ganz gut in der Runde angekommen. Ich würde das gerne mal an Frau Wehrmann weiterspielen, weil ich glaube, bei ihr laufen Sie mit...
Ich wollte noch einen Satz sagen.
Ja, gerne.
Kleinkinder brauchen verlässliche und zugewandte Bezugspersonen. Und das muss nicht viel Personal sein, sondern es muss sehr beständig sein.
Mhm. Auch diesen Punkt nehmen wir noch mit in die Diskussionsrunde. Gleich noch ein bisschen Musik, aber nochmal vielleicht Gelegenheit für Frau Wehrmann auf Frau Dorschwitz zu reagieren.
Ja, ich glaube, Frau Dorschwitz hat mit allem recht. Wir brauchen die bestausgebildeten Pädagogen in den ersten Jahren. Und was kann nicht einfach von der Finanzkraft einer Kommune abhängen, wie Kinder sich in den ersten 6 Jahren entwickeln? Da brauchen wir einheitliche, verlässliche Standards, auf die sich dann mit denen auch Träger operieren können, mit denen, auf die sich auch Erzieher und Sozialpädagogen verlassen können. Uns fehlt es einfach und wir brauchen auch vor allem ein Anleitungskonzept, ein Begleitungskonzept für junge Pädagogen, wie sie mit Kindern umgehen können. Das lernen sie nicht mehr alles automatisch in der Ausbildung. Und es geht um Erziehungs- und Bildungspartnerschaften. Wie können wir das unterstützen, dass die Eltern vieles auch leisten können zu Hause? Und da mangelt es an allen. Ich glaube, wir brauchen nicht 16 verschiedene Bildungspläne. Wir brauchen einen Bildungsplan. Wir brauchen nicht einen von 35 Seiten zu 450 Seiten. Hier muss der Bund anders in die steuern. Hier muss er auch mehr Geld in die Hand nehmen. Die 4 Milliarden sind eine Lachnummer bei all dem, was uns fehlt für die Qualitätsverbesserung.
Frau Wehrmann, wenn ich da mal ganz kurz noch reingehen darf, weil ich möchte ganz gerne Gelegenheit geben, auch noch mal ein bisschen Sachen sacken zu lassen und ein bisschen Musik zu spielen. Über diese Bildungspläne und Standards, die Sie da gerade angesprochen haben, die möchten wir gleich nach der Musik hier weiter diskutieren mit unseren Gästen. Ich danke erstmal Theresia Dorschfeld für ihre Erfahrung, ihre Meinung und auch den Frust, den Sie mit uns hier geteilt haben. Wenn Sie sich an dieser Runde noch beteiligen möchten, wählen Sie doch gerne die 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de. Bildungschancen von klein auf, Kitas als Bildungsorte, ist unser Thema noch bis um 3. Und Sie können sich gern an unserer Gesprächsrunde beteiligen unter der 00800 4464 4464. Was meinen Sie, was brauchen Kitas, damit sie nicht nur als Betreuungseinrichtungen, sondern auch als Bildungseinrichtungen wirken können? Wie sollen dafür mehr Kita-Kräfte gewonnen und auch qualifiziert werden? Welche Formen der Bildung brauchen Kinder, bevor sie in die Schule kommen? Zur Frage, inwieweit verschult frühkindliche Bildung sein sollte oder nicht, hat uns eine Grundschullehrerin gemailt an campus@deutschlandfunk.de und sie schreibt, Zitat, ich ärgere mich jedes Mal, wenn Schulanfänger kommen und stolz behaupten, sie könnten schon das ganze ABC. Das hätten sie im Kindergarten gelernt. Damit nämlich ist niemandem geholfen, schreibt sie, und es ist sogar kontraproduktiv, da in der ersten Klasse die Konsonanten nur lautiert werden. Auf diese Vorschul-Alibi-Aktion sollte also bitte verzichtet werden. Zitat Ende. Diese Vorschul-Alibi-Aktionen, wie sie hier genannt werden, sind die auch aus Ihrer Sicht kritisch zu bewerten? Frage an Frühbildungsforscher Stefan Faas.
Ja, das sind sie auch. Und ich möchte aber die Antwort darauf gerne nochmal verbinden mit einem kleinen Blick zurück vor der Musik. Weil ich hatte damals oder dort ganz stark das Bedürfnis, noch einzuhaken. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht das Bild zu sehr schwarz malen. Also Kindergärten gelten seit den 70er Jahren als Bildungseinrichtung. Dass das nicht vollständig umgesetzt wurde, dass das auch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so ankam, das ist richtig. Aber es gab sehr wohl auch in dieser Zeit Einrichtungen, die da mit sehr guten Konzepten gearbeitet haben. Seit den 2000er Jahren infolge von PISA haben wir dann wirklich sehr viel erreicht in diesem Bereich und wir haben Kitas, und das wissen wir von empirischen Untersuchungen, die eine sehr hohe Qualität haben und die auch wunderbare Arbeit machen. Und wir müssen das Bild wirklich ein bisschen differenzierter anschauen und dürfen jetzt nicht davon ausgehen, und deswegen ärgert mich dann, da kann ich mit der Hörerin mitgehen, das Zitat der Ministerin auch. Also wenn man den Eindruck erweckt, jetzt müssten wir zu Bildungseinrichtungen kommen, das sind sie schon lange. Wir müssen darauf bestehen, dass sie es bleiben und dass wir jetzt nicht im Kontext von Herausforderungen wie Fachkräftemangel hier zurückgehen. Und den zweiten Aspekt, und da komme ich dann jetzt auch zu Ihrer Frage hin, die Frage, was machen wir denn in Einrichtungen? Da finde ich, hilft es uns immer, uns zu vergewissern, dass Kita, Pädagogik und Bildung im Kindergarten am Alltag der Kinder ansetzen sollte. Und wir leben im 21. Jahrhundert und das Handy und das Smartphone und das Tablet, das gehört zum Alltag der Kinder. Das erleben sie in den Einrichtungen nicht nur, sondern das erleben sie auch zu Hause. Und heute würde ich sagen, gehört es zwingend dazu, dass eine Kita ein Konzept hat, wie sie damit umgeht. Und dennoch ist das kein Widerspruch zu dem, was Frau Wehrmann sagt und auch was die Hörerin sagt. Konzepte entwickeln auch mathematische Art, kann man sehr gut mit Legesteinchen. Das ist gar kein Problem. Aber wir dürfen die Dinge nicht miteinander ausspielen. Und was wir jetzt merken ist, die Anforderungen heute sind einfach sehr viel höher geworden. Wir haben einen sehr hohen Druck über die Bildungsstudien, dass wir sagen, Kinder müssen bestimmte Dinge erfahren haben, bevor sie in die Schule kommen. Wir haben ein anderes Umfeld, wenn Sie an Mehrsprachigkeit denken. Wir haben einen digitalen Wandel, der die Familien auch irgendwie dazu auffordert, das zu bewältigen, und das bekommen auch Kinder mit. Und alles das ist dann natürlich im Kindergarten, wenn der am Alltag der Kinder ansetzt. Und natürlich ist es nicht sinnvoll, schulisch zu arbeiten. Das sagt uns auch die Entwicklungspsychologie, das sind Konzepte, die funktionieren nicht. Aber in einem Postamt im Rollenspielbereich einzurichten, wo Kinder eben merken, ah ja, wir schreiben Briefe, dafür brauche ich Schrift. Das muss ich ja gar nicht können. Aber ich entwickle vielleicht die Motivation zu schreiben in diesem Zusammenhang. Ich kann dann vielleicht auch schon meinen Namen draufschreiben, weil das können in der Regel 5-6-jährige Kinder. Und ich weiß auch, wie zum Beispiel das ungefähr aussieht, so ein Schriftbild. Das sind Dinge, die sind sehr gut möglich. Und genauso können Sie das in allen Bereichen machen. Es geht darum, die Potenziale, die ein Kind hat, zu unterstützen, dass es das abrufen kann. Und das ist sozial-emotional, ja. Das ist aber genauso kognitiv, das ist genauso sprachlich. Und auch das sollten wir nicht gegeneinander ausspielen, sondern das müssen wir zusammen denken. Aber nicht mit schulischen Konzepten, sondern immer im spielerischen Bereich.
Aber sind das vielleicht auch nicht manchmal auch so Aktionen, die auch in der Kita passieren? Also ich sage jetzt mal diese Vorschul-Alibi-Aktionen, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, um den Eltern nach draußen hin auch zu transportieren. Wir machen hier Bildungsarbeit, weil es gibt ja durchaus auch Eltern, die sehr wohl darauf achten, wo ihre Kinder da schon sind, was die Kita da leistet, aber nicht unbedingt immer diesen Einblick hat oder das Vorstellungsvermögen, sage ich jetzt mal so, was wir jetzt hier besprechen, wie optimale frühkindliche Bildung aussehen soll.
Das kann durchaus sein. Also ich denke, der öffentliche Druck von Seiten der Politik, aber auch von Seiten von Eltern ist manchmal sehr hoch auf Fachkräfte, und da muss man dem begegnen. Und was wir oftmals sehr zu wenig in den Blick nehmen, ist die Komplexität, die es ist, wenn man Kindern gehaltvolle, anregungsvolle Bildungsangebote in ihrem Alltag machen will. Das setzt eine sehr hohe Kompetenz daraus, und vor allem das dann auch noch sichtbar zu machen, dass das passiert. Und das könnte dann vielleicht dazu führen, dass wir manchmal zu so einer Legitimation kommen, indem wir vielleicht bestimmte Dinge machen, damit sie gemacht sind, weil wir natürlich diesen Umgang mit Sprache und auch den Umgang mit Schrift im Alltag gar nicht so sichtbar werden. Und jetzt komme ich zum wichtigen Thema. Ich glaube, wir brauchen ganz dringend eine Transparenz von Qualität, die nicht von den Kitas herzustellen ist, sondern zum Beispiel über empirische Studien, über Monitoringverfahren, wo wir eine Vorstellung haben, wie gut sind eigentlich unsere Kitas und wo wir Kitas davon entlasten, das selbst zu tun, weil das getan wird im Rahmen von Monitoringverfahren, wie wir sie in anderen Ländern ja auch schon haben.
Da würde ich ganz gerne noch eine Mail ergänzen, die uns Carola Erbe geschrieben hat. Genau darauf weist sie nämlich hin. Sie schreibt, Kitas sind an vielen Stellen zu Orten der Verwahrung von Kindern geworden. Ganz dringend ist eine Qualitätsüberprüfung der Arbeit von Kindertagesstätten und des Personals zum Wohle der Kinder und der Zukunft unseres Landes angeraten. Also geht auch in die Richtung. Und Frau Wehrmann, Sie haben es eben auch schon ein bisschen angesprochen. Also man kann ja viel schreiben, Papier ist geduldig, Bildungspläne, über die wir gleich auch noch mit Herrn Faas sprechen, was da überhaupt drin steht. Wie stellen Sie sich so eine Kontrolle vor? Also ohne, dass jetzt vielleicht auch wieder die Bürokratie einzieht und man dann nochmal weitere bürokratische Strukturen reinholt.
Na, ich finde eine Qualitätskontrolle auch im Sinne von Beratung total wichtig. Also einfach auch hinzugucken, was wird mit den Kindern gemacht? Wie gibt es Anregungen? Wie werden Anregungen vermittelt?
Aber wie sollte das ganz praktisch passieren? Also jemand kommt rein, so wie bei der Schulinspektion oder?
Naja, es müssen auch vertraute Personen sein, die schon länger auch beobachten und die Anregungen geben, die auch akzeptiert werden. Das kann eben auch über multiprofessionelle Teams sein. Das kann eben auch über kollegiale Beratung laufen. Aber es kann auch von extern sein, aber einfach Anregungen geben, wie kann ich bestimmte Dinge anders vermitteln, erreiche ich die Kinder alle als Individuum. Diese Möglichkeiten müssen wir haben und mich ärgert einfach, dass wir immer nur auf Sicherheitsgründe gucken, aber überhaupt nicht, was inhaltlich mit den Kindern gemacht wird. Und ich erlebe leider zurzeit eine große Welle von Erziehern, die aussteigen aus dem Beruf, weil sie sich dem nicht mehr gewachsen fühlen, weil sie sich alleingelassen fühlen, weil sie Burnouts haben. Das ist durch Corona nochmal besonders groß geworden. Hier müssen wir stützend und unterstützend eingreifen. Und das, glaube ich, wird politisch viel zu wenig gesehen.
Also das könnte so eine Qualitätskontrolle auch erreichen. Also nicht so nach dem Motto, ich klopfe dir auf die Finger, was du jetzt hier vielleicht alles falsch machst, sondern im Sinne von Supervision, ich bin an deiner Seite.
Im Sinne von kollegialer Beratung und Unterstützung, wie kann ich auch mit Systemsprenger, mit sehr problematischen Kindern umgehen? Wie kriege ich Hilfen und Anregungen? Deshalb brauchen wir multiprofessionelle Teams. Und da, glaube ich, fehlt es einfach. Und da muss der Bund anders einspringen. Das können wir nicht nur den Kommunen überlassen.
Herr Faas möchte da, glaube ich noch mal was zu sagen. Ja?
Ich würde dazu gerne was sagen. Ich bin in der zweiten Funktion wissenschaftlicher Vorstand der Pettquist-Stiftung in Berlin. Und Pettquist ist ein Institut, das Ende der 90er Jahre von Wolfgang Tietze gegründet wurde, mit dem Ziel, Qualitätsmessungen in Kitas möglich zu machen. Und es wurden verschiedene Skalen, die international schon lange genutzt wurden, auf Deutschland adaptiert und wir machen das all die Jahre immer weiter, dass wir diese Instrumente entwickeln und wir machen seit über 20 Jahren Qualitätsmessungen in Einrichtungen. Nur ist das eben nicht verbindlich, sondern es gibt Träger, die beauftragen uns. Im Land Berlin ist das anders, aber woanders ist das eben nicht so und da sind es dann die Träger, die tun das oder eben sie tun das nicht. Und das funktioniert so, dass eben an einem Vormittag ein externer Beobachter, Beobachterin in die Einrichtung kommt und einfach schaut, was passiert und anhand eines standardisierten Instrumentes einschätzt, ob bestimmte Dinge passieren oder nicht. Und wenn ich 4 Stunden da bin, sehe ich, wird mit den Kindern gesprochen? Ja oder nein? Sind das Gespräche, die Kinder auffordern, Sätze zu bilden, Konzepte zu entwickeln, nachzudenken, ihr Handeln zu begründen? Oder sind das nur Anweisungen? Sind das nur kurze Sequenzen? Und das können wir in ganz vielen Bereichen machen. Legen wir einfach nur die Gabeln auf den Tisch oder zählen wir mal, wie viele Kinder sind denn da und wie viele Gabeln und wie viele Messer brauchen wir und wie viele Teller brauchen wir? So etwas kann man beobachten. Und jetzt kommt es ganz stark darauf an, wie gehen wir damit um? Machen wir das als Kontrollinstrument, dann wird es schwierig. Oder finden wir eine Umsetzung, dass wir das sozusagen als Unterstützung für die Fachkräfte implementieren können? Und dann haben wir die Erkenntnis auch, dass eben dann sehr viel passiert in den Einrichtungen, weil es manchmal auch darum geht, dass einem einfach bestimmte Dinge im Alltag gar nicht mehr bewusst sind und man die dann relativ ändern. Verändern kann. Mhm. Und einen Satz möchte ich noch sagen, weil vorhin auch dieses wieder gefallen ist, so viele Einrichtungen sind so schlecht. Ja, wir haben Einrichtungen, die sind auf einem Qualitätsniveau, das wissen wir, das ist so nicht mehr zu legitimieren. Das sind aber trotzdem die wenigsten. Wir haben sehr viel mittelmäßige Einrichtungen, wo wir sagen können, es ist okay, aber es ist nicht wirklich gut und der Bildungsanspruch wird nicht eingeholt. Aber wir haben auch einen gewissen Prozentsatz von 10-15%, die da weitergehen. Wir haben veraltete Daten. Wir haben deutschlandweit eine Studie von 2013. Und es sind nur wenige Bundesländer wie das Land Brandenburg, das jetzt in einer Neuauflage der Nubeck-Studie in Brandenburg neue Daten hat. Und da können wir etwas Erstaunliches sehen. Ja, die Qualität ist immer noch im mittleren Bereich, aber sie ist trotz dieser vielen Anforderungen nicht schlechter geworden, sondern stabil geblieben, obwohl so vieles dazukam und wir diesen Ausbau hatten. Und da muss man das auch mal den Fachkräften zurückmelden. Wir dürfen da auch nicht nur draufschlagen, sondern wir müssen auch mal respektieren, was innerhalb dieses Rahmens manchmal doch auch geleistet wird. Und da bin ich dann bei Frau Wehrmann, wenn wir das nicht tun, wenn wir nur zu negativ über diesen Bereich reden, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn er irgendwann wirklich nicht mehr attraktiv ist.
Das möchte ich jetzt gerade, darf ich das gerade mal so stehen lassen, weil ich möchte mal einem Elternteil Gelegenheit geben, sich in diese Runde einzubringen. Da war ja zum Schluss halt auch von einem sehr konstruktiven Blick auf dieses Thema die Rede. Würde ich gerne mal weitergeben an Claudio Goldschmidt-Böing, der uns angerufen hat. Ihre Meinung zum Thema, Ihre Sicht auf das Thema?
Also ich bin Vater von 2 Kindern, 4 und 6 Jahre alt. Meine Tochter ist Kita-Kind und mein Sohn ist jetzt eingeschult worden. Zunächst einmal möchte ich ein ganz großes Dankeschön an alle Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer hier abgeben. Da gibt es wirklich ganz tolle Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und sich wirklich gut nicht nur um die Kinder kümmern, sondern auch ihren Bildungsauftrag da sehen. Also hier ein Gruß an die Kita Groß St. Martin in Köln und an die KGS Trierer Straße. Ihr macht das super. Jetzt Folgendes. Ich war selber als Elternbeirat auf einer Demo von Verdi, Anfang des Jahres, und habe da viele Erzieherinnen und Erzieher getroffen. Viel mehr Erzieherinnen als Erzieher natürlich. Und auch viele Gespräche geführt. Und ich habe gemerkt, das Ganze muss auf die Straße. Und mir ist ganz wichtig, ich bin wirklich Mitte der Gesellschaft. Ich habe im selben Handballverein wie Henrik Wüst Handball gespielt. Und am 23.09.
Da haben Sie doch vielleicht auch noch seine Handynummer und können da mal drauf einwirken.
Ich weiß, wo er wohnt und ich weiß auch, wo seine Tochter zur Kita geht.
Wollen wir jetzt hier nicht veröffentlichen, aber kommen Sie nochmal zu Ihrem Punkt. Ich will Sie gar nicht wieder auf die falsche Spur lenken, ja.
So, also am 23.09. Am 23.09. ist eine große Demo in Köln. Und wer sich dafür interessiert, das ist schule-muss-anders.de. Und was fordern die? Die fordern eine Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Erzieher und ein Sondervermögen, Bildung und ausreichende Finanzierung. Und mir ist ganz wichtig, es geht nicht anders. Es muss auf die Straße kommen. Kommen Sie am 23.09. nach Köln zur Demo und informieren Sie sich weiter.
Danke für diesen Aufruf, der vielleicht auch bundesweit Interesse findet. Müssen wir mal gucken, wie viele Leute dann aus den übrigen Bundesländern nach Köln den Weg finden. Ich danke Ihnen aber erstmal für diesen Punkt, vor allem für das Stichwort Ausbildungsoffensive. Frau Wehrmann, da würde ich Sie ganz gerne nochmal reinholen. Also was schwebt Ihnen davor? Was muss da in der Ausbildung passieren, damit wir, ich sage jetzt mal, nicht nur Schmalspur und schnell Ausgebildete in die Kitas holen, also dass die Qualität der Ausbildung vielleicht zügiger vonstatten geht, aber trotzdem auch nicht schlechter wird.
Sie muss auch bezahlt werden in den 5 Jahren und sie muss sozusagen auch die Möglichkeiten haben von Aufstieg, von Funktionsstellen, dass es kein Beruf in die Sackgasse ist, dass man von dem Beruf auch leben kann und dass ich habe ja international erlebt, hat man gemeinsames Studium Grundschulpädagogen und Erzieher und dann spezialisiert man sich. Ich denke, die Ausbildungsinhalte müssen sehr, sehr überholt werden und angepasst werden an unsere derzeitige Entwicklung. Da ist das Ausland Anfang der 90er Jahre weltweit mit einer Ausbildungs- und einer Bildungsreform losgegangen. Da waren wir mit der Wiedervereinigung beschäftigt und hier haben wir erheblichen Nachholbedarf. Wir haben ebenso viel Nachholbedarf in Qualitätsüberprüfung. Ich habe ja auch ein Messinstrument mitentwickelt, PROMIC, Professionalität messen in Kitas. Und zu gucken von außen macht Sinn, das macht auch bei der Ausbildung Sinn. Die Ausbildung muss sich auch verändern. Ich erlebe viele junge Pädagogen, die sozusagen nicht vorbereitet, nicht genügend vorbereitet sind auf das, was sie in den Einrichtungen vorfinden. Sie brauchen eine Unterstützung in den ersten Berufsjahren, auch was die Inhalte betrifft, auch die Bildungsinhalte. Sie müssen mit den Bildungsplänen vertraut werden, sind das aber häufig gar nicht. Und genau da können wir, glaube ich, auch noch eine Menge vom Ausland lernen. Und wir dürfen sozusagen nicht so weiter wurscheln, dass es nur der einzelnen Kommune überlassen bleibt, wie sie das macht.
Kommunen ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil Mönchengladbach macht auch, zumindest wirkt es erstmal so, schon einiges richtig. Frau Schei, Sie haben auch die Ausbildung dahingehend verbessert, dass es mehr so dem dualen Ausbildungssystem entspricht. Also die Kita-Kräfte in der Ausbildung auch schon während der Ausbildung bezahlt werden, was ja nicht in allen Ländern und Kommunen üblich ist.
Genau, ne, wir gehen da vor allem auf die sogenannte PIA-Ausbildung, das heißt praxisintegrierte Ausbildung. Das ist wie eine duale Ausbildung in anderen, in Handwerksberufen beispielsweise, wo die angehenden Erzieherinnen und Erzieher teilweise in der Berufsschule sind und teilweise in der Kita. Das heißt, sie lernen auch sofort den Praxisteil dazu. Wir haben jetzt gerade zum 1. August die neuen Auszubildenden empfangen. Und weit über 90% haben die PIA-Ausbildung gewählt und nur ein sehr kleiner Teil die klassische Ausbildung mit Erstschule und dann Anerkennungsjahr. Also das kommt einfach an. Zum einen ist es geht schneller und man verdient auch Geld da drin. Und der Praxisteil, dass ich sofort umsetze, was ich in der Schule gelernt habe, auch das ist ein hoher Anreiz, weil viele junge Leute wollen eben aus der Schule raus und wollen was tun und wollen nicht nochmal 3 Jahre Schulbank drücken.
Das ist auch ein bisschen, was Frau Wehrmann dann gerade gesagt hat. Aber Sie arbeiten auch, weil das ist ja auch ein Modell mit sogenannten Alltagshelfern. Können Sie uns da mal reinholen?
Genau, also in Nordrhein-Westfalen gibt es die sogenannten Alltagshelfer, die werden auch über das Land finanziert. Das sind zusätzliche Kräfte in den Kitas, die keine pädagogische Ausbildung haben und entsprechend anders eingesetzt werden. Das heißt, sie entlasten das pädagogische Personal bei Alltagstätigkeiten, wie zum Beispiel beim Hygienemaßnahmen wie dem Händewaschen oder beim Tischeindecken oder auch beim Vorbereiten von Ausflügen oder auch als zusätzliche Person bei Ausflügen, das ja sonst häufig Eltern übernehmen. Das ist eine wahnsinnige Entlastung für die Pädagoginnen und Pädagogen, die nämlich ganz tolle Qualität auch jetzt schon leisten, auch ohne Bundesgesetz, das Qualität heißt. Das möchte ich auch nochmal einwerfen. Das hat der Kollege eben gut gesagt.
Ja, Herr Faas, vielleicht nochmal zu Ihnen. Ja, ich höre gerade, Sie wollen sich melden.
Ja, ich würde gerne dazu was sagen. Ich glaube, wir müssen bei diesen Ausbildungskonzepten ganz gut unterscheiden zwischen der Wirkung eines Ausbildungskonzepts und der Attraktivität, also der Fachkräftegewinnung. Und gerade was die praxisintegrierte Ausbildung angeht, glaube ich, können wir auf diese Art bestimmte Menschen für diesen Bereich gewinnen, die wir anders nicht gewinnen können. Ja. Und dann sollten wir das auch tun. Wir dürfen aber nicht ableiten, dass das die bessere Ausbildung ist. Dafür haben wir empirisch auch keine Belege dafür. Und wir müssen auch aufpassen, das war jetzt auch wieder so, auch wieder allgemein schlecht, über die Ausbildung zu sprechen. Wir haben in Deutschland sowohl mit der Erzieherinnenausbildung, aber auch mit den kindheitspädagogischen Studiengängen eigentlich gar nicht so schlechte Rahmenbedingungen, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern. Und aus Studien wissen wir auch, es gibt gar nicht so einen großen Zusammenhang zwischen dem, was das Ausbildungsniveau ist. Es gibt aber sehr wohl einen hohen Zusammenhang in Studien, wo man studiert hat oder welche Schule man besucht hat. Und das ist eben ein Hinweis darauf, ähnlich wie in Kitas auch, dass wir hier sehr viel Beliebigkeit haben an verschiedenen Stellen. Und da müssen wir ran, dass wir eben bestimmte Standards haben. Und ich würde es gerne mal so rahmen, eigentlich eine innovative frühe Bildung in diesem komplexen Umfeld braucht ganz viel Freiheit und ganz viel Kreativität und Innovation. Aber es braucht auch Leitplanken, wo wir sagen können, das ist noch zielführend und das ist es eben nicht mehr, sondern das ist dann Alibi, so wie Sie das vorhin mit dem ABC-Lernen gesagt haben, das gehört da nicht mehr rein. Und an der Stelle müssen wir einfach gucken, wie bekommen wir in diesem System, es hat ja einen Grund, warum vieles bei den Kommunen ist, es hat ja einen Grund, warum wir ein Steuerungsdefizit haben und der Bund gar nicht so viel entscheiden kann. Wir haben ein System, das eben die rechtliche Grundlage so hat, dass es so ist, wie es ist. Und da müssen wir uns überlegen, wie bekommen wir hier mehr Steuerung rein, wie kommen wir die Leitplanken rein, dass wir sagen können, das ist noch gute Ausbildung und das nicht mehr. Und das liegt eben nicht an Konzepten, das liegt an Inhalten. Und ich vermute sogar, es liegt sehr stark an Menschen, die die Ausbildung machen, das heißt an Dozierende, an Lehrkräfte Und da muss man mehr steuern und wir haben ein Steuerungsdefizit in diesem Bereich.
Hängt das auch schon bei diesen sogenannten Bildungsplänen, dieser Begriff ist ja eben auch schon gefallen, hängt das davon auch ab? Also wir haben gehört immer von Frau Wehrmann, die gibt in Ausführungen von 25 bis über 400 Seiten. Das zeigt ja schon, wie unterschiedlich da die Länder unterwegs sind und da haben wir noch nicht in die Kommunen und in die einzelnen Kitas und mit unterschiedlichen Trägern dann jeweils auch noch geguckt.
Ja, also mittlerweile... Das ist richtig. Und mittlerweile ist es so, dass die Unterschiede nicht mehr ganz so groß sind zwischen den 25 und 400 Seiten. Das war am Anfang sehr stark. Das gleicht sich mittlerweile an. Die meisten Länder überarbeiten auch ihre Bildungspläne. Wir haben nun mal den Sachverhalt, dass die Träger einen sehr hohen Mitspracherecht haben in diesem Bereich, was auch Vorteile hat, was aber auch Nachteile hat. Und das führt oft dazu, dass in Sachen Verbindlichkeit, also in der Frage, woran machen wir denn fest, dass dieser Bildungsplan auch umgesetzt wird, beziehungsweise wie überprüfen wir das, dass das eigentlich nicht stattfindet. Und es muss, die Bildungspläne, die sind gar nicht so verschieden mittlerweile mehr, wenn man die mal genauer anschaut. Die haben durchaus eine hohe Überschneidung. Ob man wirklich 16 braucht, ist eine andere Frage. Aber was wir machen müssen, wir müssen sicherstellen, dass sie auch umgesetzt werden. Und dazu müsste man zum Beispiel nicht nur Fragen reinschreiben, was die Fachkraft reflektieren soll, sondern müsste ganz konkret reinschreiben, was stattfinden soll und man müsste dann eben auch ein Monitoring-System implementieren, wo regelmäßig alle 3-4 Jahre mal geguckt wird, ob das auch passiert, was passieren soll und dann glaube ich, dann kommen wir so langsam auf den richtigen Weg und das ist aber ganz schwer, weil das ein politisches Ringen ist in dem aktuellen System.
Und das jetzt eine Verbindlichkeit erhalten.
Genau, richtig, Frau Wehrmann, ja.
Das wäre mir wichtig, dass es eine Verbindlichkeit erhält, dass wir gucken von außen, dass wir uns Anregungen holen von außen. Und das macht zurzeit keiner, dass wir das nicht alles selbst überlassen. Und dazu gehört natürlich gut ausgebildetes Personal und dazu gehört auch ein entsprechender Erzieher-Kind-Schlüssel. Und das sind Dinge, die könnten wir bundeseinheitlich regeln über KMK-Beschlüsse. Und dann wären wir, glaube ich, noch mal ein ganzes Stück weiter und hätten auch eine andere Anerkennung dieser Berufsgruppe innerhalb der Politik. Zurzeit ist das eben sehr willkürlich. Was machen einzelne Betreiber, was machen einzelne Einrichtungen? Und da brauchen wir eine andere Struktur, neue verbindliche Strukturen,
ja.
Auch mit zum Teil ergänzenden Personen.
Weil wir jetzt schon langsam ins Ende der Sendung hineinlaufen, möchte ich gerne Frau Schall noch mal die Möglichkeit geben, kurz sich zu diesen Forderungen, die jetzt hier gerade noch von Ihnen gekommen sind, nach mehr Verbindlichkeit, betrifft Sie ja in der Kommune dann auch. Würden Sie sich das auch mehr wünschen, dass Sie sich gar nicht als Kommune im Kleinen immer noch mal Gedanken machen müssen, sondern dass es einfach so Leitplanken schon gibt?
Also ich glaube, es gibt diese Leitplanken. Ja. Also seit irgendwie 1837 Herr Fröbel den ersten Kindergarten gegründet hatte, gab das diese Idee. Und wenn ich mir überlege, was vor 100 Jahren Maria Montessori empfunden hat, da bin ich auch ganz nah bei Frau Dorschfeld, dieser ersten Anruferin. Das haben wir alles schon vor Jahrzehnten gemacht. Also viele dieser Bildungskonzepte haben keine neuen Ideen. Natürlich gibt es eine Weiterentwicklung. Ne? Wie wirkt sich frühkindliche Entwicklung auf das Gehirn auf? Das wusste man natürlich vor 200 Jahren noch nicht. Aber ganz viel, was die Erzieherinnen auch schon vor 30 oder vor 50 Jahren in den Kitas gemacht haben, war richtig. Selbst wenn man da noch nicht wusste, warum das richtig war. Also ganz viele Sachen sorgten schon immer dafür, dass Logopädie gemacht wurde, dass Ergotherapie gemacht wurde. Das hieß damals zwar ausschneiden und ausmalen.
Frau Schall, Sie müssen leider zum Ende kommen, sonst laufen wir in die Nachrichten. Genau. Letzten Satz vielleicht noch.
Ein großes Lob an die Erzieherinnen, die eben auch schon seit Jahrzehnten diese Arbeit sehr, sehr gut machen und hoffentlich kriegen sie bald die Anerkennung, die sie verdienen.
Das ist der kostbarste Beruf, den ein Land hat.
Geben wir mit dieser Sendung weiter Bildungschancen von klein auf und wie Kitas zu besseren Bildungsorten werden. Und darüber habe ich gesprochen mit Stefan Faas, mit Ilse Wehrmann und mit Dörte Schall. Ich danke Ihnen allen und allen, die sich mit vielen Mails und Anrufen hier an unserer Sendung beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.